Herzlich willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Mur Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch in unserer dritten Folge versorgen wir Sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit reinhören. Hallo liebe Carmen.
Hi Fabio, ich freue mich, dass es wieder soweit ist. Wir sprechen heute über das Thema Bitcoin und Co., die virtuellen Währungen. Normalerweise stellen wir gemeinsam, also Fabio und ich, die Fragen und laden dazu einen Experten ein. Das müssen wir diesmal nicht, denn du, Fabio, brennst ganz besonders für das Thema, nicht wahr?
Ja, absolut richtig.
Umso mehr freue ich mich, dich als Experten heute im Steuerbistro begrüßen zu dürfen.
Ich werde mein Bestes geben.
Das Interesse an virtueller Währung ist seit den letzten Jahren sehr hoch. Dementsprechend sind auch die Kurse nach oben geklettert. Auch immer mehr Online-Händler, Restaurants und so weiter akzeptieren die virtuelle Währung auch als Zahlungsmittel. Wenn man sich nun mit dem Thema auseinandersetzt, ergeben sich Fragen, die wir heute gemeinsam klären werden. Was mich und ganz bestimmt auch die Zuhörer interessiert ist, was man nun genau unter virtueller Währung versteht, wo ich sie erwerben kann und was eigentlich der Grund dafür war, warum man eine virtuelle Währung überhaupt geschaffen hat. Auch sehr wichtig finden wir die steuerliche Komponente. Um nun den zwei Bereichen genug Raum zu geben, haben wir uns entschieden, dafür zwei Folgen aufzunehmen. Aber nun genug einleitende Worte. Ich würde sagen, wir starten los.
Diese Folge dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Die Inhalte sind weder als Empfehlung für eine bestimmte Investition noch für eine bestimmte Strategie zu verwenden. Es besteht zu jeder Zeit das Risiko eines Totalverlusts, da Bitcoin und andere virtuelle Währungen Spekulationsgeschäfte sind.
Kommen wir nun zur ersten Frage. Man hört viel von den Begriffen Kryptowährung, Bitcoin und so weiter. Was versteht man überhaupt unter virtueller Währung, Fabio?
Also, liebe Carmen, um deine Frage gleich zu beantworten. Der Begriff virtuelle Währung ist der Begriff, der rechtlich gilt und schließt den Begriff Kryptowährung mit ein. Eine virtuelle Währung stellt im Prinzip die Zahlen digital dar, die anders als gesetzlich anerkannte Währungen, wie zum Beispiel der Euro, nicht von einer Zentralbank oder nicht von einer Notenbank ausgegeben wird. Bitcoin ist eben eine virtuelle Währung, die auf einigen Regeln aufbaut, funktioniert und nur im Internet existiert.
Okay, das heißt, ich kann es nicht anfassen. Es gibt weder Geldscheine noch Münzen, oder?
Ja, genau richtig. Es ist kein physisches Geld. Was da wichtig ist zu sagen, Carmen, es gibt derzeit tausende, abertausende weitere virtuelle Währungen. Diese werden alle als Altcoins bezeichnet. Bedeutet auf gut Deutsch alternative Coins. Ein Altcoin ist zum Beispiel Ethereum, Ripple, Cardano und so weiter. Bitcoin gilt als die erste virtuelle Währung. Ich sage mal so, generell ist Bitcoin immer schwer zu beschreiben. Jedoch sind zwei Aspekte von Bitcoin absolut wichtig.
Welche zwei wichtigen Punkte sind das?
Die zwei wichtigsten Punkte sind die Dezentralisierung und die Unveränderbarkeit. Ich versuche das mal kurz aufzugreifen. Wir müssen verstehen, Bitcoin ist ein offenes, dezentrales Protokoll. Im Prinzip hat jeder auf dieser Welt die Möglichkeit, es zu nutzen, beispielsweise wie das Internet heutzutage. Mit dezentral meine ich, dass Bitcoin unabhängig jeglicher Kontrolle funktioniert. Das bedeutet, keine Regierung oder keine Firma stellt jetzt Bitcoin aus oder kontrolliert es und auch keine Person oder auch keine Organisation steht dahinter. Und durch die Blockchain wird die Unveränderbarkeit gewährt. Blockchain ist im Prinzip eine dezentrale Datenbank von Bitcoin. Wenn einmal Daten in die Blockchain aufgenommen werden, sind sie praktisch nicht mehr veränderbar.
Du hast vorher noch andere Währungen erwähnt. Was gibt es für einen Unterschied zwischen Bitcoin und den Altcoins?
Okay, also grundsätzlich kann man das jetzt allgemein nicht beantworten. Man muss sich halt immer das im Detail anschauen, immer das vergleichen, welchen Altcoin man jetzt da betrachten möchte. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Wir vergleichen jetzt einfach mal Bitcoin mit Ethereum. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung und Bitcoin eben die größte. Bei Bitcoin ist der Entwickler, sprich der Erfinder, unbekannt. Und die Anzahl der Gesamtmenge ist exakt auf 21 Millionen Bitcoins begrenzt. Bei Ethereum hingegen ist der Entwickler, sprich der Erfinder, bekannt und die Anzahl der Gesamtmenge ist theoretisch unbegrenzt.
Wir sind bisher alle bereits den Umgang mit Währungen gewohnt. Es gibt ja Euro, Dollar und so weiter. Was war die Idee dahinter, eine virtuelle Währung zu schaffen?
Okay, ja, gute Frage. Im Prinzip war das 2008, da war ja auch die Finanzkrise. Ursprünglich entstand Bitcoin ja in einer IT-Diskussionsrunde in einem gewissen Forum halt. Eine Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlichte 2008 ein White Paper, sprich einfach ein Dokument, in dem er die Eigenschaften einer unabhängigen Währung beschrieb. Im Jahr darauf veröffentlichte wieder ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto eine frei zugängliche Software, sprich eben das Bitcoin-Protokoll. Und ja, somit war eben Bitcoin geboren.
Was meinst du mit unabhängiger Währung?
Unabhängige Währung, lass es mich so erklären. Statt eben wie bei anderen offiziellen Währungen, nehmen wir wieder hier den Euro, der eben durch die Europäische Zentralbank emittiert wird, werden Bitcoins hingegen durch komplexe Rechenprozesse, sogenanntes Mining, geschaffen und durch die Blockchain-Technologie verifiziert.
Du hast jetzt gerade den Begriff Blockchain-Technologie erwähnt. Kannst du uns den Begriff bitte genauer erklären?
Sehr, sehr gerne. Das ist eh auch sehr spannend. Ich versuche es mal langsam und deutlich zu erklären. Blockchain ist vereinfacht gesagt das dezentrale Transaktionsbuch von Bitcoin. Im Prinzip handelt es sich dabei um ja eine komplette und chronologische Liste aller Transaktionen, die in Bitcoin getätigt wurden. Eben neue Transaktionen kommen immer in Blöcken zu dieser Liste hinzu. Dadurch bilden die Blöcke eine Art Kette und eben auch der Begriff Blockchain, also Blockkette.
Okay, das klingt logisch.
Okay, sehr gut, weil jetzt wird es ein bisschen ja komplizierter. Keine Sorge, ich versuche es deutlich darzustellen. Wir wissen ja, dass die Blockchain im Prinzip ja die Transaktionen in Form von Blöcken chronologisch speichert. Jetzt kommt das Spannende. Der Block einer neuen Transaktion kommt jetzt nicht einfach so zur Kette hinzu. Nein, das Netzwerk muss ihn zuerst verifizieren. Um eben diese Verifizierung durchzuführen, müssen die Netzwerkmitglieder eine Art Ratespiel lösen, das nur mit sehr viel Rechenpower lösbar ist. Das Ratespiel ist im Prinzip das Mining, also das Schürfen von Bitcoin. Das Ratespiel besteht darin, dass jeder Block einen sogenannten Hashwert besitzt, der vom Netzwerk eben erraten werden muss. Derjenige, der das Ratespiel als erstes löst, wird in Form von Bitcoin belohnt.
Okay, und was ist jetzt genau ein Hashwert?
Sehr, sehr gute Frage, auch wichtig. Ja, der Hashwert des Blocks eben ist im Prinzip der Wert des eigenen Blocks, einfach in Form von Informationen der Transaktion, sowie beinhaltet es auch den Hashwert des letzten Blocks. Dieser Wert ist nichts anderes als ein längerer Code ja, aus Buchstaben und Zahlen. Das Wichtige dabei ist, dass jeder Block mit einem einzigartigen Hashwert gekennzeichnet ist.
Das klingt so, als würden die Transaktionen eigentlich sehr sicher sein.
Ja, genau, auf alle Fälle. Eben da in jedem Block immer Verweise auf frühere Blöcke in der Kette enthalten sind, ist es extrem schwer für Betrüger, einen falschen Block jetzt einzuschleusen, der jetzt keine oder wenige Verweise auf frühere Transaktionen enthält. Das Interessante an dieser Lösung ist, dass nicht nur eine Kopie der Blockchain vorhanden ist, sondern jeder, der am Bitcoin-Netzwerk teilnimmt, eine genaue Kopie der Blockchain verwaltet. Somit ist es aufgrund der tausendfachen Kopien unmöglich, Manipulationen an der Blockchain vorzunehmen. Sprich, je größer das Netzwerk, desto sicherer.
Sehr spannend. Jetzt haben wir schon sehr viel gehört über den Begriff virtuelle Währung, über die Blockchain-Technologie, den Hashwert und über die Sicherheit. Wie können virtuelle Währungen gekauft werden und wie läuft so eine Transaktion ab?
Okay, ja, im Prinzip ist es nichts anderes wie der Kauf von Aktien bei einer Börse. Bei Kryptowährungen, sprich virtuelle Währungen, kaufst du einfach über eine sogenannte Kryptobörse. Dort legst du dein Konto an und durchläufst zunächst einen banküblichen Verifizierungsprozess. Wenn das erledigt ist, sendest du einfach von deinem Bankkonto Geld auf das Konto der Kryptobörse. Nach Überweisung, die meistens 1 bis 2 Tage dauert, kannst du bereits in Echtzeit Bitcoin oder andere virtuelle Währungen in Echtzeit kaufen, sprich mit dem Smartphone.
Dazu habe ich jetzt noch eine konkrete Frage. Mhm. Angenommen, ich möchte 1 Bitcoin kaufen, dann müsste ich ja aktuell ca. 50.000 Euro zahlen. Kann ich auch mit einem geringeren Betrag einsteigen?
Okay, also im Prinzip kannst du gerne einen ganzen Bitcoin kaufen, Carmen. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Natürlich braucht man das Kapital dazu. Aber das Coole dabei ist jetzt bei Bitcoin, dass du nicht den ganzen Zahlen kaufen musst. 1 Bitcoin entspricht exakt 100 Millionen Einheiten. Diese Einheiten sind nach dem Erfinder benannt, sprich nach dem Pseudonym Satoshi. Wir wissen ja, vergleichsweise jetzt zum Euro, dass 1 Euro 100 Cent entspricht. Jetzt kann man sich vorstellen, beim Bitcoin, 1 Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshi. Wenn wir jetzt ein Beispiel dazu machen, zum heutigen Zeitpunkt, der Kurs, glaube ich, ist um die 50.000 Euro pro Bitcoin. Wenn du jetzt mit 100 Euro investierst in Bitcoin, erwirbst du um die 199.000 Satoshi, abzüglich den Transaktionsgebühren, sprich 0,00199 Bitcoin.
Okay, sagen wir, jetzt habe ich die 0,00199 Bitcoins erworben. Wo kann ich sie nun aufbewahren?
Okay, auch sehr, sehr gute Frage. Dazu kann ich nur sagen, not your keys, not your Bitcoin. Da müssen wir jetzt kurz unterscheiden. Es gibt verschiedene Wallets. Wir konzentrieren uns jetzt aber nur mal auf 2 Arten, sonst wird es zu komplex. Wir schauen uns einmal die Cold Wallet an und die Hot Wallet. Generell der Begriff Wallet bedeutet einfach digitale Geldbörse. In dieser Wallet, also in deiner digitalen Geldbörse, sind eben die Zugangsschlüssel, die werden Private Keys genannt, für deine virtuelle Währung eben gespeichert. Jetzt machen wir ein Beispiel. Kaufst du jetzt eben Bitcoins oder irgendeine andere virtuelle Währung über eine Kryptobörse, werden diese auf einer sogenannten Hot Wallet aufbewahrt, eben vom Anbieter. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass bei einer Hot Wallet die Wallet immer mit dem Internet verbunden ist und die Daten liegen eben auf den Servern der jeweiligen Kryptobörse. Somit sind die einfach potenziell unsicher. Wenn wir jetzt eben uns die Cold Wallet anschauen, die ist zum Unterschied einfach ein Speicherplatz, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Du kannst es dir so vorstellen wie eine Art USB-Stick. Die Zugangsschlüssel, also die Private Keys, werden dabei offline gespeichert und vom Anwender, also von dir selbst, verwaltet. Somit bist du selbst deine eigene Bank. Natürlich darfst du halt unter keinen Umständen jetzt deine Zugangsschlüssel verlieren. Das wäre halt fatal.
Das klingt alles sehr gut. Ich gehe davon aus, es gibt auch Nachteile. Magst du hier bitte ein paar Punkte erwähnen, Fabio?
Ja, gerne. Natürlich gibt es Nachteile, so wie immer. Virtuelle Währungen sind einfach extrem volatil. Bei virtuellen Währungen handelt es sich um ein Spekulationsgeschäft. Deshalb muss man immer mit einem Totalverlust rechnen. Wenn man jetzt eben eine Transaktion durchführt und jetzt die falsche Empfängeradresse eingibt und das jetzt absendet, dann kann man es nicht mehr zurücknehmen. Also auf gut Deutsch, was liegt, das biegt. Es herrscht ein hoher Elektrizitätsverbrauch für die Abwicklung von Transaktionen. Also der Rechenprozess, der dahinter steckt, ist bewusst eben aufwendig gestaltet, eben um Manipulationen zu verhindern. Aber logisch, das führt halt zu einem hohen Stromverbrauch für die beteiligten Rechner.
Fabio, was auch noch interessant wäre, kann man denn bereits mit virtueller Währung bezahlen?
Ja, also mittlerweile bieten schon einige Händler die Möglichkeit, mit Bitcoin oder eben andere virtuelle Währungen zu bezahlen. Ein paar Beispiele, zum einen ja die Gaming-Plattform Twitch oder auch der Microsoft Store. Für den echten Bitcoin-Maximalisten ist es jetzt eher nicht relevant, weil der verkauft seine Bitcoin nicht, er hodelt seine Bitcoin. Bedeutet, er kauft Bitcoin-Anteile, haltet die auf langfristiger Zeit oder sogar auf ewig und tauscht seine Bitcoin in keine andere Währung oder Güter um. Ja, auch spannend zu erwähnen, eben Tesla-Gründer Elon Musk hat vor kurzem mitgeteilt, dass er künftig die Bezahlung der Autos mittels Bitcoin anbieten wird. Und tatsächlich funktioniert es bereits. Auch sogar Länder wie zum Beispiel Malta akzeptieren bereits Steuerzahlungen in Bitcoin. Also wie man sieht, da hat sich in den letzten Monaten und Jahren echt sehr viel getan.
Da hat sich wirklich sehr viel getan. Kann ich denn eine beliebige Menge kaufen?
Ja, also unbegrenzt kaufen kannst du natürlich. Also da brauchst du auch wieder einfach das Kapital. Gewisse Kryptobörsen haben da einfach Begrenzungen, dass man jetzt in einem Monat zum Beispiel nicht mehr als ja, 1 Million investieren kann. Aber jetzt zur Geldmenge an sich. Wissen wir ja, dass bei Bitcoin die Geldmenge begrenzt ist auf 21 Millionen Bitcoins. Und diese werden bis innerhalb der Jahre 2130 bis ca. 2140 geschürft. Hinzu, auch sehr interessant, wird die ausgegebene Bitcoin-Menge alle 4 Jahre halbiert. Dieses Event wird eben als Halving bezeichnet, also Halbierung. Das Halving ist fest in das Bitcoin-Protokoll integriert und findet jeweils nach 210.000 neue erzeugten Bitcoin-Blöcke statt. Die Zeitdauer zwischen den Halvings beträgt ja so circa immer knapp 4 Jahre. Ja, das letzte Halving war übrigens letztes Jahr im Mai, wobei hier die neu ausgegebene Bitcoin-Menge von 12,5 auf 6,25 Bitcoin halbiert wurde.
Richtig spannend. Was mich abschließend noch interessiert, Fabio, virtuelle Währung hat im Laufe der Jahre ja sehr stark an Wert zugenommen. Wie viel Geld hätte ich heute, wenn ich vor 5 Jahren 1.000 Euro Bitcoins gekauft hätte?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Das würde mich hier auch interessieren. Also hätte man vor 5 Jahren, sprich also 2016, in Bitcoin investiert, ja, da war der Kurs so auf, sagen wir mal jetzt $500 herum, sagen wir eben 400 Euro pro Bitcoin. Hättest du da eben mit 1.000 Euro investiert, hättest du 2,5 Bitcoin im Besitz. Und der Wert heute, Kurs eben um die 50.000 Euro, wären deine 2,5 Bitcoin um die 125.000 Euro wert.
Wow.
Also da hast du eine Wertsteigerung über 10.000% innerhalb von 5 Jahren. Also das ist irre.
Das ist richtig, richtig viel.
Ja.
Warum haben wir das nicht gemacht?
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, Fabio, für deinen tollen Input zum Thema Bitcoin und Co. virtuelle Währungen.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich weiß, dass ein ziemlich komplexes Thema ist und auch nicht leicht zum Zuhören, aber ich hoffe, wir haben es halbwegs gut rüberbringen können.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Fortsetzung im Mai, wenn wir uns die steuerliche Komponente genauer ansehen. Und wenn es dann wieder heißt Steuerbistro.
Euer Podcast von Mur Salzburg.